Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für Familienunternehmen. Wir wünschen euch zuallererst natürlich ein frohes neues Jahr und starten 2025 mit einer Spezialfolge, in der wir gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblicken und einen Ausblick auf das Neue geben. Dafür haben wir dieses Mal Tristan und Matthias Hawks eingeladen. Die beiden Zukunftsforscher sind und damit beruflich bedingt die wohl besten Ansprechpartner, wenn es um das neue Jahr geht, das gerade ganz frisch vor uns liegt. Wenn auch ihr in 2025 keine Folge von Alles neu aus dem Maschinenraum verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf den bekannten Kanälen. Und außerdem freuen wir uns immer über eine positive Bewertung, wenn euch unser Podcast gefällt. Jetzt geht es aber los, diesmal ohne ein, was bisher geschah, mit unserem Gespräch mit Tristan und Matthias Hawks. Lieber Herr Hawks, lieber Tristan, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Tristan, du warst schon mal bei uns hier in Berlin im Maschinenraum, bei dem Maschinenraum Momentum vor 3 Jahren. Vielleicht kennst du auch unsere Espresso-Bar im Gebäude. Wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, dass dort unsere Gäste immer in fiktive Situationen gebracht werden, weil sie andere bekannte Persönlichkeiten treffen. Stell dir vor, du bist an der Maschinenraum Espresso-Bar und triffst Friedrich Merz. Worüber würdet ihr sprechen oder welche Frage würdest du ihm vielleicht stellen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn tatsächlich schon mal bei einer Veranstaltung kennengelernt. Oder war das der übliche Wahnsinn, wo man sich gerade grüßen kann und dann schon weitergeht? Ich würde ihn jetzt momentan ganz ehrlich fragen, weil ich mich ein bisschen mit beschäftigt habe, ob er das mit der ganzen Klimawandel-Thematik wirklich nicht ernst meint oder ob er gerade nur aus parteipolitischen, wahltaktischen Gründen nicht drüber spricht. Also auch ein bisschen in dieser Ecke des Begriffs der Technologieoffenheit, dass er ziemlich zerprügelt wurde als armer Begriff. Ich glaube, das wäre die Frage, die ich ihm wirklich stellen würde. Ich bin eigentlich relativ apolitisch in meiner Funktion und da sagt er, will die Wirtschaft wieder ankurbeln, sehr gerne, aber mir wirkt es so, als würde man fast die ökologische Komponente ein bisschen vernachlässigen. Da würde mich eben interessieren, ist das parteipolitisch oder ist das von Überzeugung auch?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel für später auch noch auf der Liste. Herr Hawks, lassen Sie uns aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, vorne anfangen. Vielleicht können Sie uns eine kleine Einführung geben. Was ist eigentlich Zukunftsforschung und wie macht man das, die Zukunft erforschen?
Naja, das ist ursprünglich Prognostik. Also Prognostik hat ja ein weites Spektrum quasi von der Astrologie, die keinerlei wissenschaftliche Methoden einsetzt, bis zur Kybernetik, die irgendwann mal in den 20er, 30er Jahren zum ersten Mal erforscht worden ist, also die Lehre von den Systemen und von den Wechselwirkungen innerhalb der Systeme. Und die Prognostik zieht sich ja durch ganz viele Bereiche. Also es gibt Prognostik in der Wirtschaft, denken wir an Börsenkurse, es gibt Prognostik in der Gesellschaft, da gibt es ja unendlich viele Zukunftsstudien. Und wir Zukunftsforscher beschäftigen uns halt mit diesen Modellbildungen seit Jahrzehnten. Das führt sich zurück bis in die 60er Jahre, als es zum ersten Mal auch in die großen Firmen hineinkam. Man denke an die Shell-Szenarien. Das waren so die ersten großen Versuche, auch Großkonzerne mit Zukunft quasi zu füttern, mit Zukunftsbildern. Und heute muss man sagen, nach 20, 30 Jahren Berufserfahrung, wie ich in diesem Bereich habe, geht es auch noch mal um was anderes. Es geht nicht nur um prognostische Fragestellungen, weil wir leben ja in einer Zeit, wo man die Zukunft schwer voraussagen kann. Wir gehen in eine chaotische Zeit hinein. Also wir haben Turbulenzen, es gibt immer Zeiten, in denen man relativ viel Kontinuitäten hat und es gibt sehr wirre Zeiten, Krisenzeiten. Da ist es eben sehr viel schwieriger, genauere Formen von Zukunftsprognostik zu machen. Aber da geht es eben auch ganz stark, wie Zukunftsbilder, wie Narrative die Gesellschaft beeinflussen. Mhm. Also was macht die Zukunft mit uns? Was macht sie mit uns im Kopf? Mhm. Und das finde ich am spannendsten, weil wir leben in einer Angstkultur. Und wenn die Menschen alle in die Angst abdriften, dann zerstört sich die Gesellschaft von innen, nicht? Also wir sind heute eigentlich auch so etwas wie Zukunftshüter, kann man sagen. Also wir versuchen, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, es sind ja auch viele Firmen, auch im mittelständischen Bereich, zu drehen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Zukunftsangst und überhaupt die Zukunft wieder zu verteidigen als einen Möglichkeitsraum. Und das hat viel mit Psychologie zu tun, also mit Gefühlen auch, weil Angst ist ja ein Gefühl. Und wie geht die Welt weiter? Da geht es dann auch um ganz langfristige Bilder und Konstruktionen. Ja, nach jeder Krise kommt ja auch wieder eine Renaissance. Das ist zum Beispiel auch eine Feststellung. Und insofern ist die Zukunftsarbeit heute anders geworden. Mhm. Und das ist aber spannend. Wir versuchen das natürlich auch immer wieder neu zu erfinden.
Jetzt haben wir gelernt, Zukunftsforschung ist keine Hellseherei, wenn ich das so sagen darf. Es ist Methodik.
Na doch, schon Hellseherei, ne? Also wir hoffen doch, dass wir auch wahr sagen. Ne?
Okay, also, wenn man das so schon, versteht. Ne? Ich habe jetzt an den Jahrmarkt gedacht und an die Handleser.
Das übliche Klischee. Nicht?
Genau. Also, ich wollte dich nämlich, Tristan, was fragen. Wie bist du dazu gekommen, auch in diesem Bereich tätig zu werden? Was begeistert dich persönlich daran?
Naja, das ist natürlich so die übliche pubertäre Rebellionsgeschichte und ein sehr, sehr schlauer strategischer Schachzug von meinem Vater. Denn der hat immer gesagt, werde niemals Zukunftsforscher. Und wir haben es auch mal ein bisschen untersucht. Das scheint in der Generationsübergabe nicht so einfach zu sein. Das ist noch nicht sehr oft geglückt auf diesem Planeten. Wir machen das ganz gut. Aber ich hatte natürlich eine Phase, wo ich ausbrechen wollte, die klassische Rebellionsphase. Nur ist es natürlich relativ schwer, gegen so einen Babyboomer, wie mein Vater auch ist, zu rebellieren. Und die beste Rebellion, die ich dann machen konnte, war, dass ich ihm dort eben mich widersetzt habe und gesagt habe, doch, ich wäre jetzt Zukunftsforscher. Das war also sozusagen meine Form der Rebellion. Ich habe es erst viel später verstanden, was da ein genialer pädagogischer Schachzug von ihm war. Und meine Motivation dahinter ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen dadurch getrieben, dass auch in dem Umfeld, wie ich da aufgewachsen bin, habe ich natürlich immer gemerkt, es gibt schon viele Leute, die sich mit Zukunft beschäftigen, aber Zukunftsforschung scheint irgendwie so ein Privileg des Alters zu sein. Also die Zukunftsforscher, die man nicht kennt, ist meistens immer so, wie jetzt nicht gemeinsam, aber meistens alte, weise Männer, ja, vor allem auch ein sehr männlich dominierter Beruf gewesen, die eher so Philosophie plus ein bisschen extra sind, ja, Philosophie plus Zukunft. Und ich finde gerade die jüngeren Generationen, die ja auch gefühlt, gerade auch durch diese hohe Krisendichte und die Rebellionen, die so entstanden sind, irgendwie Zukunftsprobleme hatten oder haben und sie nicht mehr finden können, dass man auch dort eben hilft, wieder Zukunftsvisionen zu bauen, weil ich schon so eine gewisse, ja, vielleicht Enttäuschung, aber dann auch eine Resignation gegenüber der Zukunft gespürt habe. Ich hab Dad mal neulich gefragt, war die Zukunft früher besser? Und er hat ja gesagt. Ja, das war auch so eine Sache, die mich angetrieben hat.
Herr Hawks, warum haben Sie Ihrem Sohn denn abgeraten? Sind Sie nicht gern Zukunftsforscher?
Nein, aber das ist ja, das sind ja auch Zufälle, mit denen man dazu kommt. Also ich komme aus den wilden 70er Jahren, war damals auch Teil dieser ganzen sozialen Bewegung, die versucht haben, Gesellschaft zu verändern. Und dadurch ist auch dieser Drang, mit Zukünften umzugehen. Also ich war 12, als die Mondlandung war. Damals war Zukunft ein völlig anderer Sehnsuchtsbegriff. Und das kann man vielleicht nicht wiederholen. Und es ist eben auch ein wahnsinnig schwerer Beruf, ne? Weil es werden ja wahnsinnig viele Projektionen drauf gerichtet, ne? Also das sind Sie ein Wahrsager, das höre ich ja jeden Tag, ne? Und es nimmt kein Schwein ernst. Und weil es auch sich nicht so ganz leicht von alleine erklärt. Und das erzeugt natürlich eine hohe Spannung. Und da war ich nicht so ganz sicher, ob mein Sohn das aushält, ne? Und er hat da reingekrümpft, weil es natürlich auch viele Vorteile hat, weil es hat ganz viel zu tun mit denken wollen, denken müssen, mit ganz vielen tiefen menschlichen Fragestellungen. Es ist essentiell auch für die Gesellschaft. Also man kann sagen, Zukunftsforschung ist essentiell für die wirkliche Zukunft, die dann kommt, weil wir prognostizieren uns gewissermaßen als Gesellschaft und als Menschen ja selbst in die Zukunft. Also self-fulfilling prophecy. So wie die Bilder von dem sind, was wir erwarten, das beeinflusst natürlich unsere Handlungen. Und da haben wir momentan natürlich einen unheimlichen Bruch. Also Tristan steigt jetzt in einer Zeit ein in diesem Beruf, wo die Zukunft ja eigentlich verschwunden ist. Ja? Also Florence Gaub hat da mal ein wunderschönes Zitat dazu. Die Zukunft ist heute keine besonders gute Idee. Alle westlichen Gesellschaften haben dieses Problem. Erstens gibt es gleich mehrere negative Zukünfte, also Apokalypsen, die uns bedrohen. Und zweitens ist die positive Zukunft von früher nicht mehr erstrebenswert. Sie ist quasi abgelaufen. Und das finde ich ziemlich schlau formuliert. Ja, also wir haben so ein Ablaufdatum. Es gab so eine Standardzukunft, alles immer besser, alles digitaler, alles globaler. Und jetzt merken wir, ups. Ja, und das ist natürlich eine irre Herausforderung, weil wir müssen unseren Job völlig neu erfinden.
Ja, ja. Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass Tristan, du meintest, dass dein Vater gesagt hat, dass die Zukunft früher besser war. Wir haben auch gerade gehört, dass wenn man jetzt nicht in die Zukunft schaut, sondern in das Heute, dass wir viele Krisen haben, viele Dynamiken. Warum war das heute, so wie wir uns heute fühlen und das, was wir heute so mitbekommen, warum war das durch die Methodik der Zukunftsforschung vorhersehbar?
Also die heutige Zukunft vorauszusagen, ist, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Man muss ja erstmal sagen, es gab eine Zeit lang, da war die Zukunft sehr konstant, sehr linear. Mhm. Also um die Jahrtausendwende herum war irgendwie klar, es wird alles immer globaler, die Welt bricht auf, liberale Demokratien setzen sich überall durch, Individualisierung ist das große Ding, Wirtschaft brummt ewig. Ja, also das war eine sehr verlässliche Zukunft. Die hat auch einen Zyklus gehabt. Also die Welt verläuft ja in Zyklen. Also wir machen gerade, Tristan, Epochenforschung. Und es gibt eben Zeiten von hoher Konsistenz und Kontinuität, da kann man Zukunft gut voraussagen. Und dann gibt es eben Chaoszeiten und in die gehen wir jetzt hinein.
Dann hätte ich die Frage eigentlich anders stellen müssen. War das Jahr 2024, 2025 vorhersehbar?
Nein, natürlich nicht. Das Jahr genau ist ja nicht vorhersehbar. Vorhersehbar war das nach einer Zeit von Kontinuitäten und Linearitäten wieder eine andere Zeit kommt. Das haben wir auch immer gesagt. Wir gehören ja zu den eher skeptischen Zukunftsforschern. Also es gibt ja auch so Zukunftsforscher, die brüllen einen permanent an, dass alles immer technischer und digitaler und sonst was wird. Das ist ja eine regelrechte Epidemie geworden. Das Problem hatten wir nie, weil wir haben immer gewarnt. Wir haben auch gesagt, Moment mal, da sind auch viele Paradoxien, Brüche drin im historischen Prozess. Die müssen wir verstehen. Also wir sehen uns natürlich auch ein bisschen als Historiker, nach vorwärts schauende Historiker. Wann das aber genau kommt und wie sich das in einem Einzelnen entfaltet, das kann irgendwie, also selbst Nostradamus konnte das nicht. Man glaubt nur, dass er es konnte nicht. Also.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie sagten, Sie haben gewarnt, Sie haben das irgendwie so ein bisschen kommen sehen. Ab wann haben Sie das kommen sehen und wie konkret oder anders gefragt, wie sehr überrascht Sie diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, die Krise der liberalen Demokratien?
Naja, wir haben seit, Christian, wie lange haben wir Trend, Gegentrend als Modell?
Ja, wirklich aktiv verwenden und so, dass es auch wirklich funktioniert und ankommt, weil die Gegentrends jetzt so sichtbar sind, würde ich sagen, ist eigentlich knapp vor Covid losgegangen. Ne? Gerade in den, wie soll man sagen, man hat eine Menge Gegentrends auch auf die starke Digitalisierung von sozialen Beziehungen gemerkt. Also wie sich Menschen immer versucht haben, dagegen zu wehren, aber am Ende sich dann doch den Algorithmen eigentlich erlegen sind. Da gab es immer die Achtsamkeitsbewegung und die Digital Detox-Bewegung und so. Die hat man ja immer mal wieder kurz gesehen. Die waren jetzt halt am Ende chancenlos zu einem gewissen Grad. Aber diese Überhitzung der Kommunikationsform und der sozialen Beziehungen und auch der Informationskrise, die auch entstanden ist, die haben wir schon relativ lange rausgerufen. Also ich habe mich ja, ich habe komischerweise so eine Form von Nische gefunden als digital-kritischer Digital Native. Ja, da bin ich ja schon quasi irgendwie ein komisches Einhorn, wenn ich da rumlaufe und alles sagen, der ist ja. Aber es sorgt natürlich auch zu einer gewissen Entspannung, weil dann auch viele sagen, gerade ältere Leute, die dann irgendwie sagen so, oh ja, ich hatte auch schon ein bisschen meine Probleme damit und wollte jetzt aber irgendwie nicht alt und uncool wirken. Nicht, dass ich jetzt unglaublich cool wirke, aber das ist denen eine gewisse Rückblick darauf gibt, dass auch jemand, der davon geprägt wurde, ja, und damit aufgewachsen ist, auch die Kritiken dahinter sieht und versteht. Also wir haben, glaube ich, schon länger gespürt und gesehen, dass diese klassischen alten Megatrends, ja, ich bin ja auch mit den Megatrends aufgewachsen, so als die guten Zukunftsvektoren, an die man sich halten kann, dass sie einfach weiter steigen und es wird alles immer schöner und feiner und wir werden reicher und globaler und digitaler. Da hat man schon langsam gemerkt, dass das kriselt.
Und könntest du die vielleicht einfach zum besseren Verständnis vielleicht gerade nochmal nennen, so die wichtigsten Trends? Also ich nehme an, du redest jetzt von Globalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, oder?
Genau, ja, also so die Klassiker sind eben Digitalisierung, ja, das Konnektivität genannt damals, auch die ökologische Bewegung, Urbanisierung, Leute ziehen die Städte und vor allem, glaube ich, im Gesellschaftlichen gerade eben interessant, Individualisierung. Ne? Also diese extrem hohe Individualisierung in der Gesellschaft, die ich auch gerade meiner Generation sehr stark gespürt habe, hat ja auch gesellschaftlich so eine Überkomplexität erzeugt und sehr viel Reibungspunkte. Und um damit in einer Gesellschaft gut umzugehen, da braucht man schon gutes, ich sag's mal, politisch-gesellschaftliches Management. Ja, dass die Reibungen, die da entstehen, auch in Produktivität enden und so ein bisschen dieses heterogene, gemeinsam verschieden sein Gefühl, das die Amerikaner ja zum Beispiel relativ gut können, dass man das schafft und hält. Das war klar, dass das irgendwann den Rahmen sprengt. Ja, also die Überindividualisierung, ich habe das für mein erstes Buch über Generationen damals recherchiert, da kann man sehr schön sehen, dass das immer ein Pendel hin und her schlägt. Und dasselbe ist mit der Globalisierung. Wir haben gesehen, wir haben es damit auch übertrieben. Und was jetzt so als lokalistische Gegentrends kam, die Suche wieder nach Erdung und Bezug zur Region, wird jetzt natürlich von gewissen politischen Fraktionen zynisch in so einem regressiven Nationalismus ausgeschlachtet. Also diese Dynamiken haben wir sehr wohl erkannt und sehr wohl früh gesehen. Deswegen muss man auch sagen, sind wir noch immer sehr erfolgreich am Markt. Ne? Weil es gab ja viele, die haben gesagt, alles wird von KI gelöst werden und das wird schon passen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. So eine gewisse Skepsis und eben diese Zyklen zu erkennen, das ist, glaube ich, das, was uns und unseren Zugang zur Zukunftsforschung so ausmacht.
Also der Unterschied ist, glaube ich, es gibt sowas wie ein Kindchenschema der Zukunft, nennen wir das immer. Das sind so die Leute, die auf jeder Veranstaltung immer reden und sagen, es geht alles immer weiter und KI wird die Menschheit erlösen und alles wird digitalisiert, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist halt Naivität. Und da glauben aber viele Leute natürlich dran, weil das so ein lineares, simples Weltbild ist. Aber damit erleidet man immer Schiffbruch. Mhm. Es ist eben so, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und kein Trend kann linear endlos weitergehen. Wie soll das gehen? Was wäre das Ende der Globalisierung, wenn alle Läden gleich aussehen? Wenn wir nur noch an uns selbst denken und uns selbst verwalten, ist dann das Ergebnis von Individualisierung. Also im Universum kann ja nichts immer nur in dieselbe Richtung gehen. Und deshalb haben wir kommen ja ursprünglich aus der Trendforschung. Also wir haben vor allen Dingen mit Megatrends gearbeitet. Und eigentlich vor 15 Jahren ist uns schon klar geworden, jeder Trend erzeugt im System, in dem er arbeitet, also im gesellschaftlichen, im kulturellen, im wirtschaftlichen, immer einen Gegentrend. Und die Gegentrends, die sind eigentlich viel interessanter, übrigens auch für die Entwicklung von zukünftigen Märkten. Ja, weil die klassischen linearen Trends, die sind ja schon gesättigt. Ja, und wir sind heute an so Kipppunkten. Das ist im Grunde genommen der Kern der Omnikrise, in der wir heute sind. Die Dinge kippen. Wir haben so viel Digitalisierung, dass oft nichts mehr funktioniert. Und wir haben so viel Illusionen, dass Digitalisierung die Welt erlösen kann, dass wir genau damit gegen die Wand fahren. Und das ist im Grunde genommen jetzt heute die Debatte über künstliche Intelligenz. Wir nennen uns ja auch humanistische Futuristen. Also ich glaube, wir müssen differenzieren, wo ist KI sinnvoll und wo ist sie wirklich gefährlich und dumm. Also künstliche Intelligenz kann ja unfassbar dumm sein, wenn man zum Beispiel anfängt, menschliche Beziehungen, die Liebe, mit KI zu planen und zu machen. Das ist das Ende der Menschheit. Und das ist aber praktisch nicht diskutierbar im öffentlichen Raum, weil da geht es immer nur um irgendwelche übertriebenen Sensationen. Auch im Wirtschaftsdiskurs ist es oft nicht diskutierbar. Und das nennen wir eben komplexe Zukunftsforschung. Und das versuchen wir weiterzuentwickeln.
In Gesprächen mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, jetzt im Kontext Maschinenraum oder auch in unserem Podcast, da fällt das Thema Omnikrise sehr regelmäßig, ist omnipräsent. Ihr habt jetzt gerade gesagt, dass das damit zusammenhängt, dass verschiedene Megatrends die Richtung wechseln, dass viele auf dem Tipping Point sind. Sind denn alle Gegenbewegungen schon sichtbar oder erwartet ihr noch mehr, was noch auf uns zukommt?
Meinem Gefühl nach bin ich ziemlich versorgt mit Gegentrends und Gegenkrisen momentan. Es gibt allerdings eine, mit der ich mich gerade sehr stark beschäftige, die vielleicht noch nicht ganz so sichtbar ist. Und das bewegt sich gerade so im Bild der jüngeren Generation und so Gesellschafts-, Leistungs- und Geschlechtsbilder. Ja, das ist ein Thema, an dem ich jetzt sehr stark dran bin, weil ein Bruch, der, glaube ich, gerade geschieht, ist, dass man mir gedacht hat, die jungen Generationen, die wollen alle, sind sehr, sehr, sehr links, sehr liberal, also die woken Klimakleber. Ne? So, das war ja so das Abbild der jüngeren Generation. Und jetzt gerade realisieren immer mehr Leute, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Das wird auch schon länger gesagt, dass man da eine sehr krisengeprägte Alterskohorte hat, der ja irgendwann die Zukunft gehört, hoffe ich, und die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen und auch die Wirtschaft meines Erachtens auch retten müssen in vielen Orten. Und dass die eigentlich gerade zwischen Jungs und Mädchen total spannend eine riesigen Value Gap haben. Also junge Männer werden brutal immer konservativer Und das passt so überhaupt nicht in unser Abbild von Gesellschaft eigentlich momentan rein. Ja, also das ist eine Sache, die noch viele Leute sehr überraschen wird, weil es sehr mit diesem Klischee bricht, das wir die ganze Zeit von den jungen Generationen hatten. Und ein massiver, wenn man das doch, man kann das im Gegenteil nennen, wird der auf den demografischen Wandel sein. Ja, also jetzt gerade ist jetzt sagen Migration und so ein sehr schwieriges Thema. Wenn man sich die demografischen Entwicklungen anschaut, wird man merken, dass Deutschland innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre noch eine unglaubliche Liebe für Migration finden werden muss. Ja, weil allein demografisch, geburtenratenmäßig, das sonst sehr, sehr knapp wird. Also das sind, glaube ich, zwei Sachen, die, wenn man sie ein bisschen weiterspinnt in diesem Zyklus, man sieht, da kommen noch ein paar Überraschungen auf uns zu.
Aber waren die, wie du sie genannt hast, die woken Klimakleber sozusagen, waren die nicht aber eigentlich auch immer eine Minderheit, rein zahlenmäßig betrachtet?
Ja, aber nicht wahrnehmungsbetrachtet. Und da kommen wir ja, an sozusagen die kognitive Krise, die wir alle erleiden. Ja? Und warum die Mitte auch gefühlt manchmal so still ist. Ne? Weil sie einfach medial und im Aufmerksamkeitsdiskurs nicht wahrgenommen wird. Ne? Und jetzt gerade, also es ist ja auch das Schöne an dieser Enttäuschung, die da langsam entsteht, ist ja, dass man auch nicht mehr getäuscht ist. Ja, also irgendwann wird's eben sichtbar, aber davor muss man erstmal eine ganze Menge Klischees durchprügeln. Mhm. Und so viel Zeit haben wir aber auch ganz oft nicht. Ne? Also wir wissen ja, was am lautesten schreit und am dramatischsten klingt, das wird immer am meisten geklickt und in der Logik gehen wir ganz oft unter.
Herr Horks, Sie sagten, diese Gegentrends, diese Gegenbewegungen waren absehbar. Ich ganz persönlich muss sagen, dass die Geschwindigkeit, in der im Moment einiges passiert, ich tatsächlich atemberaubend finde. Also weiß ich nicht, Sie haben sicherlich alle dieses Video von Meta-Chef Mark Zuckerberg gesehen, in dem er irgendwie ankündigt, das Fact-Checking in den USA abzuschaffen und so. Also ich muss sagen, das sind Sachen, die hätte ich in dieser Geschwindigkeit nicht erwartet. Hat Sie das auch überrascht oder nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich hab das schon ewig hoch ausgesagt. Es war nur die Frage, wann es kommt. Ja, jetzt war die Situation reif, wo das ganze System kippt. Aber das war immer krank. Diese ganzen Social-Media-Algorithmen sind im Grunde genommen hyperkapitalistische Strategien, um das mal so scheinbar links zu sagen. Aber ich meine das im Sinne von Extremisierung von Algorithmen. Und hatte sich die ganze Zeit schon angekündigt. Und die Frage ist aber, wie können wir darüber hinausdenken? Weil jetzt immer nur geschockt sein und zu jammern und betroffen zu sein, das ist ja auch so, die Leute stehen alle da, gucken wie die Kuh auf den Wald und sagen, ach, es ist alles so schrecklich. Und das erfordert natürlich auch einen neuen Schwung des Denkens und des mit Weltumgehens. Weil die Geschichte geht ja noch weiter. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Er wird irgendwann überreif und platzt. Und dann entsteht aber in einer, wir nennen das Rekursion, eine Synthese. Ja, also wenn wir das Beispiel Individualisierung nennen, wir werden immer mehr zu Individuen, die ihr Leben formen wollen und formen können. Das ist eben auch ein Teil der Wohlstandsgesellschaft. Und man kommt ja nicht hinter die Vergangenheit zurück. Ja? Also die Rechten, die jetzt versuchen, in die 50er Jahre zurückzuflüchten, die werden sich noch umschauen, weil man kann die Gesellschaft nicht einfach zurückdrehen. Da ist ja viel zu viel passiert. Und in dieser Schleifenbewegung, die jetzt entsteht, gibt es einen Begriff, den man ganz interessant, mit dem wir ganz momentan experimentieren, der nennt sich die Metamoderne. Also wir sind durch eine Phase der Moderne hindurchgegangen, dann kam eine Phase der Postmoderne, wo wir eigentlich alles nicht mehr ernst genommen haben, wo es keinen großen Gesellschaftsentwurf mehr gab, wo jeder alles seinen eigenen Kram gemacht hat. Und die Metamoderne wäre eben der nächste Schritt. Oder wenn man es auf Individualisierung bezieht, der Gegentrend zur Individualisierung ist Kollektivierung. Ja? Also wir haben wieder Mobs überall im Internet oder auf Parteitagen der Rechten. Das sind klassische kollektivistische Strukturen wieder am Gange. Aber wenn sich das auflösen soll, und das ist immer Zukunft, entsteht eine neue Synthese, die wäre zum Beispiel verantwortliche Individualität, ja, oder kooperative Individualität. Also wenn wir lernen, sowohl im Ich als auch im Wir zu denken und das miteinander zu kooperieren. Und das ist ja auch in der Gesellschaft schon vorhanden, diese Soziotechniken, dass wir nicht in das eine oder das andere Extrem rennen. Und diese Verbindung auf einer höheren Ebene, das ist halt das, was Zukunft ist. Und das kann man eben sehen. Man kann quasi durch diese Omnikrise hindurchschauen und sich anschauen, was wäre denn tragfähig in Zukunft. Lokalisierung. Also nicht Lokalisierung, und sondern beides zusammen.
Und wo sehen wir das jetzt bezogen zum Beispiel auf dieses Thema mit Individualisierung und dann kommen die Mobs und dann kommt die Synthese. Was wäre dann die Synthese?
Naja, zum Beispiel erfolgreiche Familienunternehmen. Mhm. Die sind in der Lage, Individualität in der Familie und im Betrieb zu fördern und daraus aber trotzdem einen Common Spirit zu machen. Also eine gemeinsame Unternehmung. Ja, also die gehen nicht zurück in alte autoritäre Form, wo man die Leute einfach ausbeutet, sondern da weiß man, dass man eine Balance zwischen dem Wir und dem Ich herstellen muss. Und das ist im Prinzip ja das, was der Fortschritt sein wird, nicht? Dass wir unsere Kulturformen verfeinern, anstatt uns nur noch gegenseitig anzubrüllen, was ja jetzt irgendwie vor allen Dingen in der Politik Mode geworden ist. Aber was es natürlich auch in der Gesellschaft gibt, nicht? Das ist ein Kulturkrieg, also gegenseitig sich vorwerfen, wer man ist. Und das in die nächste Stufe zu tragen, das ist natürlich die visionäre Arbeit, die letztendlich ein Unternehmen machen muss oder wir als Zukunftsforscher eben auch letztendlich vorleben und eben prognostizieren müssen.
Wir unterbrechen ganz kurz die Zukunft, kurz das Gespräch mit Matthias und Tristan Horx für unseren Werbepartner Asana, der auch diese Folge unterstützt. Es ist Anfang des Jahres und was bedeutet das konkret? Es ist Zeit, sich und seinen Aufgaben neu zu widmen, diese neu zu strukturieren. Welche Aufgaben aus dem alten Jahr nehme ich mit? Welche Ziele habe ich erreicht und kann ich abhaken? Aber auch, wie kann ich meine Workflows optimieren? Wie kann ich leaner arbeiten? Für uns und viele unserer Maschinenraum-Mitgliedsunternehmen gibt es dafür nur eine Plattform, auf der sich das Ganze abspielt. Workmanagement-Plattform Asana. Dank Asana haben wir das Strukturieren am Anfang des Jahres innerhalb kürzester Zeit erledigt, denn wir können auf einen Blick all unsere Projekte und Ziele sowie deren Status sehen. Ihr möchtet auch produktiver und zielorientierter in das neue Jahr starten? Dann besucht heute noch asana.com, buchstabiert man wie folgt asana.com und testet Asana kostenlos. Und jetzt aber zurück in die Zukunft und in das Gespräch mit Matthias und Tristan Horx. Dass Familienunternehmen die Zukunft sind, daran glauben wir auch ganz fest, mit Augenzwinkern. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen die Zukunft zusammen malen oder vielleicht könnten Sie noch einmal skizzieren, wie denn so eine Metamoderne aussehen könnte. Wir haben jetzt ein, zwei Sachen schon gehört. Was gibt es da noch für Aspekte, die erwartbar wären?
Ich würde da mal also vielleicht um das ein bisschen einzuordnen, auch vom Gefühl her. Wir spüren ja, dass die Gesellschaft jetzt so ein bisschen, ich sag's vorher, so ein bisschen überintellektualisiert und überpostmodern geworden ist. Ne? Also wir haben immer ganz viel Kritik an allem, was bereits besteht, und die Kritik reicht irgendwie als Selbstzweck. Und das funktioniert langsam nicht mehr. Und wir sehen jetzt, dass auf eben wieder so traditionelle Denkweisen, Formate, Muster so langsam wieder Einzug halten. Und die Metamoderne versucht, diese beiden eben miteinander zu kombinieren. Und vielleicht ein Bereich, wo man das jetzt gerade so ein bisschen sehen kann, ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe es viel untersucht für ein Thema, an dem ich gerade dran bin, dass zum Beispiel die Online-Dating-Plattformen bemerkt haben, sie kriegen die Leute eigentlich nicht mehr wirklich ordentlich wirklich zusammen. Und die versuchen jetzt, die Leute digital zu verbinden, sodass sie sich dann analog im echten vor Ort treffen können. Das ist eine sehr sinnvolle Kombination eben von diesem modernen, digitalen und dem traditionellen Kennenlernen zum Beispiel. Ja. Und diese nicht große Scheu vor gewissen Sachen, die im Traditionellen, im Alten auch Sinn gemacht haben, das ist etwas, das wir lernen müssen, weil wir momentan, glaube ich, so einen sehr postmodernen Reflex darauf haben, alles Alte immer ganz schlecht zu sagen. Ich glaube, die Zukunft entsteht eben dann, wenn man das Neue, was gut ist, kombiniert mit dem Alten, was noch immer Sinn macht. Mhm. Dieses Sowohl-als-auch-Denken. Ja, das können ja Familienunternehmen, der Mittelstand eigentlich relativ gut, ja, weil die immer relativ kohäsive, durchgehende Kulturformen auch hatten. Das fällt so Corporate-Unternehmen, glaube ich, manchmal ein bisschen schwieriger. Also das vielleicht mal ist die Grundformel und so ein Beispiel, wo man eben sieht, wie sich das Moderne und das Alte ganz sinnvoll miteinander kombinieren lassen.
Ja, oder zweites Beispiel, die Ökologie. Die Ökologie ist ja nicht umsonst an die Wand gefahren, so wie sie ursprünglich war. Also die grüne Ökologie, so nennen wir das, ist ja ein Knappheitsmodell. Das geht ja davon aus, dass wir alle uns einschränken müssen, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr können, nicht mehr dürfen, nicht mehr wollen dürfen. Nicht? Also es ist im Grunde genommen eine Verzichtsideologie, die davon ausgeht, dass der Kuchen der Welt, der ist eben gebacken, ja, und der kann sich gar nicht verändern. Und in dem Moment, wo man da reinbeißt, muss man sich bescheiden, weil alle anderen wollen das auch. Und das Modell funktioniert nicht. Mhm. Es ist ja auch Technik, nicht gerade technikaffin, sondern es kämpft eher gegen Technik. Es will zurück zur Natur. Und das kriegt man gesellschaftlich aus vielen Gründen nicht durch, weil die Natur ist auch nicht so nett mal zu uns gewesen in den 2 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, dass man unbedingt zurück möchte. Ja, die Natur ist ja auch grausam. Ja, also wir wollen schon auch ein Stück weit jenseits der Naturabhängigkeiten unserer Vorfahren leben. Und dafür brauchen wir Technologie. Und deshalb sagen wir, es wird eine blaue Ökologie geben. Also blau ist die Atmosphäre des Planeten, der Wasserstoff, die Hoffnung, in der sich eben Technologie und Möglichkeitsräume verbinden zu einem, zu einer Welt, in der mehr Fülle herrscht als Knappheit. Ja? Weil wir haben eigentlich genug Energie. Wir haben einen Fusionsreaktor, der funktioniert ganz gut über uns. Der heißt Sonne. Und der bringt uns 1 Million mal mehr Energie auf die Erde, als wir jemals brauchen. Wir haben auch die Technologien. Wir haben eine riesige und gewaltige Innovationswelle im Bereich der erneuerbaren Energien, der Batterietechnik, auch der Wasserstofftechnik. Wir kriegen das hin. Aber wir kriegen es natürlich nur hin, wenn wir das mit einem innovativen Genius machen. Ja, also der sagt, wir wollen dieses Ding knacken. Und damit meine ich jetzt nicht Elon Musk. Der hat sehr schöne Elektroautos uns beschert, mit denen wir auch sehr gerne fahren. Nur leider ist er ein bisschen durchgeknallt, weil er uns Sachen verspricht, die man nicht halten kann. Und deshalb geht es auch da um Augenmaß. Aber es geht letztendlich darum, dass wir die positiven Elemente der alten Ökologiebewegung, die war ja nicht nur doof, ja, mit den technologischen Möglichkeiten, aber auch den systemischen Möglichkeiten, die wir haben, und mit einer höheren politischen Intelligenz eben kombinieren. Und dann werden wir das auch hinkriegen, den Planeten nicht zu überhitzen. Also er wird schon wärmer, das werden wir nicht vermeiden können. Aber wir werden jedenfalls nicht in die Apokalypse laufen. Ja, das ist ja so die größte Vorstellung, wenn die Leute Apokalypse hören und eigentlich gelernt haben, dann hören sie auf, sich zu bewegen. Dann sagen sie, passiert eh nichts mehr, jetzt mache ich nichts mehr und dann stirbt die Zukunft. Und diese Art von blauer Ökologie, die sind wir zum Beispiel auch bereit zu propagieren. Das ist eine moderne, eine fortschrittliche Ökologieauffassung. Und da machen die Unternehmen, mit denen wir zum Beispiel arbeiten, machen da gerne mit. Das sind natürlich auch die Entwicklung neuer Märkte.
Aber können wir denn damit rechnen, dass der Glaube an diese Form der Technologie in den nächsten Jahren besonders dominant sein wird? Oder kommen jetzt vielleicht auch erst mal wieder ein paar Jahre, nachdem es viel Investitionen und Glaube auch in nachhaltige Energien, Energiespeicher und so weiter gab, dass jetzt erst mal wieder ein bisschen in die andere Richtung geht? Womit rechnen Sie da?
Wir haben dieses Jahr gerade eben in Europa mit den Erneuerbaren die Fossilen überholt. Ja, also somit kann man sagen, wenn man Trendlinien verfolgt, und das ist unsere Aufgabe, das scheint sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Wenn man sich schaut, wie läuft Solarausbau, Windausbau, ja, Elektroautoverkäufe übrigens auch. Nur weil wir es in Deutschland kurz vergurkt haben, wir werden da problemlos wieder aufholen. Da bin ich optimistisch. Und auch Speichertechnologien, da kommen wir gerade alle in diese exponentiellen Wachstumskurven rein. Ja, das heißt, dieser kurze Zurück in die Vergangenheit, das ist ja in Deutschland gerade auch in den Unternehmen sehr nachvollziehbar, weil wir so unglaublich erfolgreich waren mit dem fossilen Industriellen. Ne? Also man sollte das, glaube ich, auch huldigen. Ja, das ist nämlich so gefährlich, wenn man das nicht tut. Ja, wir haben innerhalb von 150 Jahren die Lebenserwartung mehr als verdoppelt dadurch. Ja, Konsum, Wohlstand, all das, was wir so genießen, das war natürlich eine Zeit lang ans Fossile gekoppelt. Jetzt klappt es eben nicht mehr. Jetzt kommen wir in die nächste Stufe. Nicht, weil es ideologisch oder moralisch so viel besser ist, sondern weil es einfach zivilisatorisch, ökonomisch und weiterentwicklungsmäßig mehr Sinn macht. Ja, also wir kommen da, glaube ich, überhaupt nicht aus der ideologischen Ecke, sondern eher einfach aus der zukunftsforscherischen Ecke. Und die Analysen zeigen es eben relativ klar.
Man macht ja auch immer die Erfahrung, wie die Praxis mit der Ideologie nicht zusammenpasst. Also das, was auf der medialen und politischen Ebene geschnattert wird, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Nicht? Also wir fahren seit 10 Jahren Elektroautos. Wir haben alle auf Elektroautos am Anfang noch so diese Schüsseln, die 100 Kilometer weit kamen, gefahren. Wir sind jetzt als Familie Hunderttausende von Kilometern gefahren. Wir sind noch nie liegen geblieben mit einem Elektroauto. Wir merken immer mehr, wie überlegen diese Technologie ist, sowohl vom ökologischen als auch vom Gebrauchswert. Aber wir treffen immer noch Tausende von Leuten, die sich von früh bis abend auflegen und völlig fehlinformiert sind, weil es diesen Überschuss, diesen Häme und Ideologieüberschuss in den Medien gibt, ja. Aber hinter den Kulissen laufen die Zahlen längst in eine ganz andere Richtung. Also im Grunde genommen ist die erneuerbare Wende längst durch. Ja, wenn man die globalen Zahlen sich anschaut, nur die Köpfe der Leute sind noch irgendwie hinten in den 50er Jahren, wo man Autos nur fahren durfte, wenn sie hinten raus spotzten und irgendwie die Auspüffe haben mussten. Ja, das ist ja so letztendlich, was wir heute so erleben. Und so ist es oft. Also die kollektive Meinung hinkt den Möglichkeiten gegenüber her und dadurch entstehen natürlich auch unfassbare Fehlinformationen. Die sind teilweise auch von der fossilen Lobby natürlich mit erzeugt. Aber das sind so Selbstläufer in der Gesellschaft.
Aber trotzdem gibt es global im Moment ja durchaus Anzeichen, die einen skeptisch stimmen können, wie der Austritt von irgendwie so Firmen wie BlackRock aus der Klimaallianz und so. Also das sind ja Signale, wo man sich fragen kann, ist da jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen weniger Geschwindigkeit drauf?
Ja, also das ist so. Wir haben einen antiökologischen Flashback, aber das hat nichts damit zu tun, wie die wirklichen auch letztendlich die ökonomischen Kennzahlen sind. Mhm. Weil am Ende wird sich diese Technologie auch aus Preisgründen durchsetzen. Die Vorstellung, dass Elektroautos immer teuer bleiben, ist ja auch Quatsch. Ne? Wir wissen ja immer, die Technologien sich skalieren. Wenn sie dann sich ausbreiten, werden sie ja auch preiswerter und einfach die Effizienz eines Elektromotors gegenüber einem Verbrennungsmotor. Aber die alte Verbrennungskultur ist ja tief in den Köpfen, ja. Und die wird politisch aufgenommen, instrumentalisiert, skandalisiert. Und das sind Phasen. Das sind pubertäre Phasen in Entwicklungen, die haben wir ja in allen Sektoren. Gibt's immer mal einen Rückschlag. Ne? Aber die grundlegende Linie zu verstehen, das ist noch eine ganz andere Geschichte und auf die kann man setzen. Ja. Also Sie haben völlig recht, die nächsten 5 Jahre wird immer noch antiökologisches Gejammer stattfinden oder polemisieren. Und das wird auch den Prozess momentan ein bisschen bremsen, aber in dem Moment, wo dann auch die technologischen Durchbrüche weitergehen, entstehen neue Fakten und dann gibt das wieder in die andere.
Jetzt kommen wir so langsam zur Gretchenfrage. Wir haben ja viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier zuhören. Wenn Sie jetzt Unternehmer oder CEO von einem großen Familienunternehmen wären, wie würden Sie jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren handeln, wenn man einen guten, positiven Blick auf die Zukunft hat? Was sind die Fokusthemen?
Also ich würde sehr stark aus meinem Forschungsfeld und meiner Warte, nämlich aus der Rebellion und der Jugend und so. Ich würde mich jetzt vor allem um den Nachwuchs kümmern. Ja, also gerade die jüngeren Generationen, die ja einerseits ein sehr rares Gut geworden sind. Ja, es gibt ja sehr wenige von ihnen, Fachkräftemangel, Arbeitsmangel, aber vor allem junge Talente, ja, die wir jetzt ganz oft aufgrund auch manchmal von ziemlich steifen Unternehmenskulturen oder auch noch einem hängen geblieben sein in der Vergangenheit irgendwie so eine Startup-Welt verlieren. Ja, die gehen dann dahin, die verbrennen sich endlos, ja, da scheitern ja so gut wie alle, weil sie natürlich ganz oft diese Kombination mit Strukturwissen und Erfahrungen, die auch mit dem Alter und der Weisheit kommt, nicht haben. Ja, und dann kriegt man die irgendwie als gebrochene Seelen mit 32 im Arbeitsmarkt zurück und wundert sich, warum die alle so kaputt sind und keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Ja, dass man sie da früher abgreift und dieses innovative Potenzial reinbringt in die Unternehmen und ihnen auch ein bisschen mehr zutraut, indem man sich eben auch nicht von diesen ganzen Klischees, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten, sie sind alle so faul und so weiter, irgendwie irritieren lässt. Ja. Das ist, glaube ich, momentan der Hebel, weil die Jungen, das ist halt jetzt anders als früher, die wissen halt, wenn es nicht gut ist in dem Unternehmen, ja, wenn da vorgelogen wird, wie die Unternehmenskultur ist, nur um sie reinzulocken, dann gehen die einfach wieder. Ja, das können sie sich heutzutage leisten in dem Arbeitnehmermarkt. Soll also heißen, das Investment da rein und eben das Zuhören, was die jetzt brauchen, dass man sie kriegt und dann auch hält, das ist das schlauste Investment, das man für die Zukunft machen kann. Das ist das Einfachste, das Simpleste, aus meiner Erfahrung. Das ist natürlich großteils ein Kommunikationsproblem und nicht so sehr ein Werte- oder Faulheitsproblem, wie das immer gesagt wird.
Und Herr Hawks, was würden Sie raten?
Ja, dieses Stand-up-Consulting ist immer schwierig, ne? Weil Familienunternehmen sind extrem, extremst unterschiedlich. Und klingt immer altklug, wenn man da irgendwelche Ratschläge gibt. Ich kann nur sagen, was ich erfahre. Also ich erfahre einfach, dass es eine bestimmte Art von Familienunternehmen gibt, die eben in der Lage sind, Krise als Möglichkeit zu sehen, neue Marktsegmente zu entwickeln, zu experimentieren mit Innovation, ohne sich dabei vollkommen als Firma zu ruinieren. Und es gibt eben auch Familienunternehmen, das muss man ja auch sagen, wir haben immer so eine Verherrlichung von Familienunternehmen, aber es gibt auch viele Familienunternehmen, die stecken geblieben sind. In ihren alten Hierarchien, in alten, auch patriarchalen Strukturen, denen nichts mehr einfällt und die dann anfangen, auch politisch zu jammern, es soll alles wieder so werden wie früher. Und da merke ich eben in dem Moment, wo verstanden wird, dass Krisenzeiten immer auch Wandelzeiten sind, also wo man neue Experimente machen muss, wo man neue Märkte ganz anders denken muss. Erstmal in einer bestimmten Vorsicht, ohne das Alte fallen zu lassen, aber man muss schon wissen, dass die alten Dinge einfach nicht linear weitergehen. Also irgendein praktisches Beispiel mal genommen, ein Bauunternehmer, mit dem wir zusammenarbeiten, der wünscht sich, dass die Baukonjunktur endlich wieder anspringt und er genauso weiterbauen kann wie früher. Eigentlich weiß er, aber das kriegen wir dann ganz schwer rüber, dass das nie mehr so sein wird. Erstens, weil sich die Arbeitsformen geändert haben. Also das, was wir heute unter Facharbeitermangel darstellen, ist ja eigentlich eine radikale Veränderung der Arbeitswelt. Wir haben eine Nachfrage nach Talenten. Früher hatten wir immer eine Knappheit. Also es war eben andersherum. Es gab zu wenig Arbeit für zu viele Leute. Jetzt ist es andersherum. Jetzt braucht man eine Idee, um Menschen begeistern zu können für seine Firma. Und diese Idee muss ja irgendetwas Innovatives und Interessantes Neues haben. Und dann gibt es eben Bauunternehmer, die sagen, okay, das alte Baugeschäft wird so nicht mehr weitergehen. Das hat auch nichts mit Konjunktur zu tun, sondern wir brauchen andere Baumethoden, wir brauchen andere Baumaterialien. Wir müssen verstehen, dass sich all diese Dinge in einer substanziellen Art und Weise ändern werden und müssen. Und dieses Beispiel kann man eigentlich auf alle Branchen übertragen. Es geht eben nicht mehr so weiter wie früher, weil die alte Zukunft quasi gesättigt ist, nicht? Und das heißt, man muss out of the box denken, man muss versuchen, sich zu überlegen, was wird ganz anders. Und dieser Umgang mit Zukunft, der eben bei Krisen nicht in Schockstarre und Wut verfällt, sondern in Kreativität verfällt, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Mhm.
Nachdem man den Unternehmerinnen was Gutes getan hat, wäre es für mich noch ganz spannend zu verstehen, und ich weiß, Ratschläge sind immer blöd, aber was würden Sie Politikern sagen?
Da fällt uns nichts ein. Na, doch schon, ne? Tristan, da fällt uns was ein.
Also ich würde, aber das ist vielleicht auch einfach mein erster Instinkt zu dem Ganzen, ich würde versuchen, aus diesem Rennen nach unten auszusteigen. Ja, also Negativität, also politisch negative Stimmungsmache, davon gibt es eigentlich mehr als genug. Ja, auch die Wirtschaftsparteien, ja, die wirklich auch eigentlich über lange Zeit lang sinnvolle Wirtschaftspolitik gemacht haben, die beginnen mittlerweile irgendwie jeden Satz mit "Das Problem ist ja". Ja, irgendwie beginnt gefühlt jeder Satz damit, positive Zukunftsvisionen aufzuzeigen, die auch ein Mitziehen. Das traut sich fast keiner in diesem jetzigen medialen Komplex. Ich schätze mal, weil man so Angst vor den reaktionären Kräften und den sozialen Medien hat. Da würde ich mich entschieden gegen wehren, weil in einem Meer von allen Leuten, die dauernd nur sagen, es wird alles immer schlechter und vielleicht kriegen wir die deutsche Wirtschaft gerade so noch gerettet, das zieht niemanden mit. Dann gehe ich zu den depressiven Apokalyptikern, den regressiven Kräften. Und das passiert ja auch zu einem gewissen Grad. Ja, also diese ewige Nörglerei wird ja auch irgendwann zum Haupttrend und dann könnte man ja irgendwann auch auf den Gegentrend setzen. So drücke ich mal vorsichtig aus.
Also ich würde es auf eine kurze Formel bringen. Den Diskurs, den wir versuchen mit der Politik zu führen, das ist nicht so ganz einfach, also Beratung, politische Beratung hat in Deutschland keine Geschichte, aber eigentlich ist die alte Linksachse, Links-Rechts-Achse, auf der wir die ganze Zeit gedenken gelernt haben, ja, rechts ist oder konservativ ist, weniger Staat, mehr Markt und so weiter, ist völlig durcheinander. Ja, das funktioniert nicht mehr. Wir haben plötzlich anarchistischen Kapitalismus in Amerika. Es gibt diese Hufeisenform. Ne? Also das Rechte und Radikale und das Linke Radikale nähern sich immer aneinander an. Also es gibt eine Partei inzwischen, bei der man weiß überhaupt nicht mehr, ob sie links oder rechts ist. Das war die Politik der Industriegesellschaft, der alten Industriegesellschaft. Und natürlich möchte man immer gern zurück in das, was man gewohnt ist. Aber die Politik der Zukunft kennt eigentlich nur noch zwei Politiken, nämlich eine destruktive und eine konstruktive. Die destruktive ist eben populistische Politik. Da haue ich Spaltung in die Gesellschaft rein und versuche dadurch Macht zu gewinnen. Und konstruktive Politik ist, dass man die Widersprüche, die Paradoxien, die in einer Gesellschaft sind, versucht wieder zu verbinden, eben im Sinne einer höheren Zukunftssynthese. Mhm. Und mittelfristig werden Politiker oder Parteien gewinnen, die dieses Zusammenfügen beherrschen und nicht mehr das Spalten. Also wir sind momentan in der Phase, wo die Spaltung noch unglaublich attraktiv ist, ja, wo man grölen kann, da wird gewählt momentan. Aber auch das wird sich schnell ausbrennen, wenn man merkt, was das für Konsequenzen hat. Wenn man die Gesellschaft in die Luft sprengt, dann erzeugt man ein Chaos, was unendlich viel verunsichernder ist als alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben. Und deshalb wird es in Zukunft Zukunftspolitiker geben, die genau das auch repräsentieren können. Das ist momentan auch in unserer Medienlandschaft schwer durchzusetzen. Aber wir sehen, dass daran gearbeitet wird, nicht? Dass es allmählich verstanden wird, dass es nicht mehr darum geht, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich finde zum Beispiel völlig unsinnig, den Staat gegen die Wirtschaft auszuspielen. Ja, das wird aber immer noch als Grundspiel gemacht. Wir brauchen einen guten, funktionsfähigen Staat und wir brauchen eine vitale Wirtschaft. Und es gibt Länder, die das können. Skandinavien zum Beispiel. Da gibt es hohe Individualisierungsgrade und Wirtschaft und Staat sind in einem Balanceverhältnis. Und diese Art von Balancen herzustellen, das ist im Grunde genommen die Aufgabe der Politik. Ja, Politei, das kommt von der Polis, der Stadt, in der man sich einigt. Und das ist, glaube ich, mehr, Politik ist heute mehr und mehr eine Kulturfrage, wie man miteinander umgeht.
Mhm. Zukunftspolitiker, finde ich, ist ein schöner Wortbegriff, den ich so noch nicht kannte. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende, aber nicht, um vorher noch einmal über nicht nur die Unternehmerin und die Politikerin zu sprechen, sondern auch über uns, also jeden von uns. Und da würde mich interessieren, was macht Ihnen Mut und Optimismus?
Ja, Optimismus. Also ich bin eher ein Freund.
Oder Hoffnung.
Das wurde jetzt so. Ja, die Hoffnung ist für Demagogen. Ja. Ich bin eher für Zuversicht. Ja. Also wir als Menschheit haben das schon hinbekommen. Also wir wursteln uns schon dadurch. Ja. Es braucht auch diese kurzen Regressphasen, um uns zu zeigen, wo der Fortschritt eigentlich ist. Ja. Deswegen, was mir eigentlich Zuversicht gibt, ist, dass ich ein bisschen herauszoome und uns so unsere zivilisatorische Entwicklung anschaue und uns eigentlich denke, eigentlich haben wir das als Spezies sehr, sehr gut hinbekommen und entgegen all der Klischees, die wir irgendwie haben, dass wenn die Krise kommt, werden wir alle irgendwie so wie in diesen Apokalypse-Filmen, ja, wo man seinen Nachbarn ausraubt und ihm die Frau stiehlt und so weiter. Eigentlich ist ja das Gegenteil. Eigentlich werden wir in Krisen eigentlich sehr, sehr kooperativ. Das ist ja auch unser evolutionärer Vorteil. Das heißt, je größer die Krise, desto höher das Kooperationspotenzial wieder zwischen uns. Und das ist der menschliche Vorteil. Ja, wir haben keine großen Klauen, keine scharfen Zähne. Wir sind gut, weil wir kooperieren. Das kriegen wir genau in Krisen wieder hin. Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen eine Umschreibung von diesem, ja, Krisen stärken uns und Resilienz und so weiter. Aber daran glaube ich als Humanist zutiefst.
Und Sie, Herr Hox?
Ja, ich würde das unterstreichen. Wir müssen differenzieren zwischen Hoffnung, die ist immer passiv, und Zuversicht, die davon ausgeht, dass wir etwas tun können. Und wenn wir uns wieder der Zukunft als Möglichkeitsraum nähern, dann fängt man automatisch an zu denken, welche Optionen habe ich und welche Möglichkeiten kann ich vielleicht auch erstmal nur im kleinen Raum. Wir können momentan manches nicht bestimmen oder verändern. Ja, wir konnten aber auch vor 20 Jahren noch nicht bestimmen, wer amerikanischer Präsident wird. Also insofern haben wir Ohnmachtserfahrung. Aber es ist eben die Frage, lässt man sich hypnotisieren und anstecken von diesem ständigen nörgelnden Pessimismus? Oder schaut man auch mal mit anderen Blicken auf die Welt? Und wenn man das tut, dann merkt man, dass unfassbar viele Ressourcen überall sind, von Geist, von Innovation, auch in der Wirtschaft. Und dass es Millionen und Abermillionen von Menschen gibt, die mit tollen Ideen weiterarbeiten, trotzdem, die sich nicht kirre machen lassen. Und wenn die sich zusammentun zu einem Netzwerk, zu einem zukünftigen Netzwerk, dann entstehen auch neue Resonanzen. Ja. Und das ist in der Geschichte immer so gewesen. Es gab immer Phasen, in denen die Leute sich gegenseitig hysterisiert haben, wie wir das momentan tun. Und das hat auch ganz viel zu tun mit unserer völlig überdrehten, hypermedialen Welt. Ja. Wir sehen ja alles, die ganze Welt ja eigentlich nur noch durch die Augen der Medien und da meistens durch affektive Algorithmen, also etwas, was in unseren Kopf reingeträufelt wird, um uns zu irgendwas zu bewegen. Entweder kaufen oder Angst haben oder Gegner haben. Das ist bei vielen Menschen der Fall, aber auch in den normalen Medien. Ja, ich meine, gibt es irgendwie noch andere Filme als Mord und Totschlag? Ja, ist ja klar, wenn man von früh bis abends das nur sieht, dann denkt man, die Welt ist auf dem niedergehenden Ast. Alle morden sich gegenseitig. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie wissen, wie viele Morde es in Deutschland in einem Jahr gibt?
Ich weiß das nicht.
Wahrscheinlich weniger als vor 10 Jahren.
Schätzen Sie mal.
In einem Jahr 2800.
Weniger. Ich würde deutlich weniger schätzen. Keine Ahnung, wie viele Menschen werden jedes Jahr in Deutschland ermordet? 250?
Sehr gut, ja. 211. Der mittlere Wert, wenn Sie das ein großes Publikum fragen, ist, liegt ungefähr bei 5000. Hm. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Fehleinschätzung wäre aber im Prinzip auf die meisten großen Trends, ja, also in Bezug auf weltweite Armut, sogar in dieser krisenhaften Zeit, wo die Kriegstoten wieder steigen, das ist in der Tat so, ja, haben wir immer noch sehr viel weniger Kriegstote, als wir in den meisten Phasen der Geschichte hatten. Ja, und da kann ich Ihnen ganz, ganz viele Beispiele nennen. Da gibt es ja den berühmten Hans Rosling, der vor einigen Jahren gestorben ist, der diese ganzen Weltstatistiken gemacht hat, wohin geht die Welt. Und dann, wenn man durch die Welt reist, merkt man auch, dass es Kulturen gibt, die an einem ganz anderen Punkt sind, die gerade anfangen, sich zu demokratisieren, die in der Hoffnung leben, auch weil es ihnen noch nicht so gut geht wie uns. Aber wir haben vielleicht auch eine Art Pessimismus-Dekadenz bei uns. Ja? Also wir lassen uns auch negativ verzaubern, wir lassen uns verhexen von diesem sensationsgeilen medialen Apparat.
Da möchte ich aber ganz kurz nochmal differenzieren. Herr Wox, da muss ich doch jetzt mal, ich möchte da doch gerne differenzieren zwischen Qualitätsmedien, wie das Medium, für das ich arbeite, und sozialen Medien. Also da gibt es doch einige sehr entscheidende Unterschiede.
Welche Qualitätsmedien kennen Sie? Also ich war ja früher bei der Zeit, das finde ich zum Beispiel ist ein Qualitätsmedium.
Da würde ich Ihnen zustimmen. Ich finde selbstverständlich auch, dass Kapital ein Qualitätsmedium ist.
Gut, müsste ich jetzt mal genauer lesen, aber...
Kann ich nur empfehlen.
Welches Medium ist nicht vom negativen Virus angesteckt? Ja, also von dieser Angstmache und rauskitzeln und noch eine Sensation, noch ein Skandal. Das ist schon, wir leben in der dritten Informationskrise. Also die erste Informationskrise war die Schrift. Die Schrift hat ja erstmal dazu geführt, dass es hierarchische Gesellschaften gab, also auch Sklavengesellschaften. Die zweite war der Buchdruck. Das war am Anfang auch kein besonders großer Erfolg. Und heute leben wir eben in dieser Netzwerkwelt, in der unsere Hirne auch ziemlich durcheinander geraten durch solche Resonanzen. Wir haben das noch nicht absorbiert, diese dritte Informationskrise. Das ist nur das, was ich meine. Die Wirklichkeit ist nicht so schrecklich, wie sie uns dauernd vorgemacht wird.
Ich glaube, die Diskussion müssten wir, wenn noch mal in einem anderen Rahmen weiterführen. Da könnten wir bestimmt noch ganz, ganz lange miteinander diskutieren. Ich sehe da schon einen
Unterschied. Herzlich eingeladen an die Maschinenraum-Espresso-Bar. Ja, dort gibt es auch Cappuccino, der ist nicht so schnell ausgetrunken. Wir kommen jetzt wirklich ans Ende. Und es gibt noch eine Frage, die wir an euch beide haben. Und zwar gibt es einen Buchclub im Maschinenraum. Und dieser Buchclub, der füllt sich immer durch Buchempfehlungen unserer Gäste. Dementsprechend wäre die letzte Frage an euch. Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen, das euch besonders begeistert hat oder das ihr weiterempfehlen würdet?
Ach du lieber Himmel. Das ist okay. Eins hier.
Ich kann es nicht genau sehen. Die Metamorphose. Nee.
Metamoderne.
Die Metamoderne.
Von Matthias Hawks und Tristan Hawks, oder?
Von Bekannten von euch kann man sagen. Das zum Beispiel. Aber ich gehöre noch zu der alten Schule. Ich lese immer 10 Bücher gleichzeitig.
Was ist Ihr Lieblingsbuch, Herr Hawks? Haben Sie ein Lieblingsbuch?
Nee, also eins. Das ist so Ranking, ne? Also, okay. Das ist die Ranking-Frage. Ne? Was ist der wichtigste Trend? Wenn man in Zusammenhängen denkt, ist das schwierig, ja? Aber es gibt natürlich viele, die wichtig sind.
Tristan, welches Buch ist zuletzt bei dir hängen geblieben?
Of Boys and Men, das lese ich gerade. Also übersetzt wäre das von Jungs und Männern. Ja, ich beschäftige mich gerade eben mit dieser neuen Regresso-Maskulin-Jugendwelle à la Andrew Tate und Co. Und versuche eben zu schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und das Buch erklärt in einem sehr schönen, sehr systemischen Rahmen, warum das gerade so ist, wie es ist. Der Vorteil an dem Buch ist, es zeigt noch nicht, wo es hingeht, und das wird dann meine Aufgabe sein, das zu analysieren.
Gut, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Vielen Dank und auf eine positive Zukunft.
Wir danken auch. Gute Zukunft.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Und jetzt nochmal zu unserem Werbepartner Asana. Ihr wisst inzwischen ja schon, dass wir im Maschinenraum gerne und tagtäglich die Workmanagement-Plattform Asana nutzen. Und das aus gutem Grund. Denn mit Asana fällt es uns viel leichter, effizienter und zielorientierter zu arbeiten. Asanas Slogan lautet Smarter Way to Work. Aber warum ist es denn überhaupt smarter, mit Asana zu arbeiten? Naja, Asana revolutioniert die Arbeitswelt mit Workmanagement, welches die weitgehend antiquierten, mehr als 30 Jahre alten digitalen Werkzeuge, Tabellenkalkulation und E-Mail ergänzt und es der gesamten Belegschaft so ermöglicht, viel effizienter und zielorientierter zu arbeiten. Die Produktivität eines jeden Mitarbeitenden wird so um das Äquivalent von 2 ganzen Tagen pro Woche erhöht. Asana ist die führende Work-Management-Plattform, die Unternehmensziele direkt mit strategischen Initiativen und der täglichen Arbeit verbindet. Diese integrierte Arbeitsweise ermöglicht sowohl eine erhebliche Zeitersparnis als auch höchste Transparenz. Außerdem lässt die Wirkung sich maximieren und damit die Teamgeschwindigkeit steigern. Asana vereint nämlich Mitarbeitende verschiedener Abteilungen auf einer Plattform und schafft eine stets verfügbare, zentrale Informationsquelle. Dadurch können Arbeitsabläufe automatisiert, manuelle Tätigkeiten reduziert und effizient gesteigert werden. Ihr möchtet auch Asana gerne mal ausprobieren und prüfen, wie ihr die Workmanagement-Plattform in eurem Unternehmen nutzen könnt? Dann testet Asana kostenlos auf asana.com. Das buchstabiert man asana.com.